Buzzard, ein Podcast, alle Perspektiven.
Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim großen Wochenrückblick von Buzzard.
Wie jede Woche haben wir in der Buzzard-Redaktion von Montag bis Freitag die unterschiedlichen Medienstimmen vom ganzen demokratischen Meinungsspektrum, von links bis rechts also, für euch analysiert und zusammengefasst. Und diese Woche haben wir dabei 108 Perspektiven aus mehr als 2100 deutsch- und englischsprachigen Medien für euch kuratiert.
Und in diesem Podcast bekommt ihr jetzt also das Destillat dieser Arbeit.
Der Zweck dahinter, auch wenn ihr diese Woche wahrscheinlich wenig Zeit hattet, euch jetzt in der Tiefe mit der Lektüre von all diesen verschiedenen Medien zu beschäftigen, hier bekommt ihr innerhalb von ganz kurzer Zeit den Überblick und ihr könnt euch eine unabhängige Meinung bilden, transparent, unvoreingenommen und vielfältig.
Genau, damit es uns allen leichter fällt, in politischen Gesprächen eine differenzierte und lösungsorientierte Haltung einzunehmen. Denn konstruktive Debatten, die brauchen wir heute natürlich mehr denn je.
Diese Woche im Podcast geht es bei uns um Olaf Scholz und die Frage, ob er ein Friedenskanzler ist.
Außerdem sprechen wir über die AfD und ob sie in Zukunft tatsächlich als rechtsextremistisch eingestuft werden könnte.
Und in den Perspektiven der Woche beschäftigen wir uns erstens damit, was man sich zum Umgang der EU mit künstlicher Intelligenz merken muss.
Wir schauen auf den Bericht eines Insiders, der die russischen Wahlen für uns beobachtet.
Und wir beschäftigen uns mit praktischen Möglichkeiten, wie wir in Europa besser mit der Klimakrise umgehen können.
Das also sind unsere heutigen Themen bei unserem großen Wochenrückblick, alle Perspektiven mit Buzzard. Heute ist Freitag, der 15. März. Ich bin Felix Friedrich und zusammen mit mir im Studio ist wie immer Dario Nassal. Und Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16.30 Uhr.
Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche.
Bei unserem ersten großen Thema diese Woche beschäftigen wir uns erneut mit der Diskussion um die Taurus-Marschflugkörper. Denn diese Woche ist die Diskussion um die Langstreckenraketen in eine weitere Runde gegangen. Dabei hatten zu Beginn der Woche ja schon manche Beobachter einen Bruch der Koalition vorhergesehen. Davon allerdings hat sich nichts bewahrheitet, denn der erneute Antrag der Union, also Taurus-Marschflugkörper, doch noch in die Ukraine zu liefern, der wurde erneut mit großer Mehrheit abgelehnt.
Ja, man muss an der Stelle sagen, das Thema, na, das wiederholt sich ja Woche um Woche, auch unser leitender Redakteur, der immer in der Frühschicht ist, Sebastian, hat auch schon gemeint, er kann es eigentlich kaum noch lesen und ich glaube, so geht's auch einigen in den Medien und vielleicht auch manchen, die den Podcast hier hören. Deshalb haben wir hier ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt und schauen uns diese Woche, beziehungsweise Felix, du hast es herausgearbeitet, den Diskurs nochmal so ein bisschen genauer an, also welche Begriffe werden genutzt und was kann man vielleicht auch konstruktiv mit rausnehmen aus dieser Debatte. Und ich würde sagen, damit gehen wir auch schon mal rein, Felix. Was war denn jetzt wirklich die Kontroverse diese Woche?
Naja, also es ist zu beobachten, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz sich mittlerweile als Friedenskanzler geriert. Und darauf haben wir bei Buzzard diese Woche auch etwas genauer geschaut. Er erhält ja für diese Positionierung durchaus Rückendeckung von der SPD und erwähnt auch die Mehrheit der Bevölkerung hinter seiner Taurus-Entscheidung. Insofern nutzt jetzt also Scholz seine Entscheidung, Taurus nicht zu liefern an die Ukraine, auch dahingehend, dass er sich als Friedenskanzler darstellt. Das allerdings stößt natürlich bei der Opposition überhaupt nicht auf Gegenliebe. Die Union, aber auch eben Teile der FDP und Grünen, die sind weiterhin für eine Bereitstellung des Waffensystems, des Taurus-Waffensystems, und würden sich auch zum Beispiel stark machen für diesen möglichen Ringtausch mit Großbritannien, der ja diese Woche auch vielfach in den Schlagzeilen war, wo Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, ja auch begrüßt hat, zu sagen, ja, wir könnten auch die Taurus-Marschflugkörper nach Großbritannien liefern und die dafür die Storm-Shadow-Marschflugkörper an die Ukraine weitergeben. Doch auch das lehnt Scholz ab. Und die Kontroverse diese Woche ist nun also, ob Scholz jetzt wirklich ein solcher glaubhafter Friedenskanzler ist oder ob dahinter nicht möglicherweise doch was anderes steckt, also Kalkül, vielleicht mit Blick auf die kommenden Wahlen, denn eine Mehrheit der Bevölkerung, 61% laut ARD, Meinungsumfrage, zeigt sich ja bei der Taurus-Frage ebenfalls skeptisch. Und zur Debatte steht auch, was möglicherweise die wahren Gründe von Olaf Scholz sind und ob er etwas verheimlicht. Das wurde ihm diese Woche ja am Mittwoch auch vorgeworfen von Unionspolitikern in dieser Befragung und das wollen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen.
Ja, ich hatte das auch gelesen und immer wieder gehört, dass das im Prinzip eigentlich ja auch, wenn man sich jetzt die Ampel anschaut, die ja nicht gerade besonders beliebt ist, jetzt eines der wenigen Themen ist, mit denen Scholz vielleicht gerade möglicherweise ziemlich gut punkten kann bei der Wahlbevölkerung und da vielleicht auch so ein bisschen auf so eine Kehrtwende hofft. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich so im linken Medienspektrum die Entscheidung befürwortet wird und im Konservativen sehr, sehr harsch kritisiert wird oder auch weiterhin kritisiert wird. Hab mich aber nicht so in der Tiefe beschäftigt damit wie du, Felix. Also gib mir nochmal einen Überblick. Trifft das zu oder wie würdest du die Debatte ganz kurz zusammenfassen, die Mediendebatte dazu in Deutschland?
Ja, diese Woche zeigt sich weiterhin, dass die Medienlandschaft wie die Politik zu dieser Frage gespalten ist. Allerdings gar nicht ganz so holzschablonenmäßig, wie du es gerade zusammengefasst hast, von wegen links versus konservativ. Ich habe dazu ein paar Beispielperspektiven mitgebracht und mal so ein paar Adjektive, die quasi die Stimmungslage in ganz unterschiedlichen großen etablierten Medien zusammenfassen, vom ganzen Spektrum. Und da gibt es Kritik als auch Lob an der Entscheidung eben von ganz unterschiedlichen Medien, also nicht nur auf der Achse links versus rechts. Aber zweitens hat sich diese Woche eigentlich eine andere Erkenntnis noch herausdestilliert, die ich auch spannend finde, nämlich wie du schon gesagt hast auch, dass sich mehr und mehr Medienschaffende durchaus erschöpft von dieser endlosen Debatte über die Tauruslieferungen zeigen und auch durchaus genervt sind und nun fordern, dass man doch rhetorisch mehr und mehr abrüsten sollte und möglicherweise die Debatte jetzt auch akzeptieren sollte. Ja, und die dritte Erkenntnis ist für mich diese Woche gewesen, dass es eben jetzt auch mehr und mehr parteipolitische Positionierung gibt, also dass die SPD und Bundeskanzler Olaf Scholz hier durchaus auch politisch Profit schlagen können aus der aktuellen Taurus-Debatte, weil ja die Bevölkerung hinter der Entscheidung steht. Also möglicherweise auch eine Trendwende für die gesamte SPD hier in Aussicht steht. Darüber wurde diese Woche in den Medien auch viel mehr berichtet. Unter anderem hat da sich der Focus-Online-Korrespondent Ulrich Reitz zu Wort gemeldet und beschrieben, dass diese Taurus-Entscheidung von Scholz möglicherweise für die Partei, für die SPD zum Gamechanger werden kann, weil eben die Bevölkerung hinter ihm steht. Und aus diesem Grund zeigt sich Scholz seiner Ansicht nach eben auch so wenig beeindruckt darüber, was man im Ausland über ihn sagt oder was Militärfachleute, die Grünen und FDP von ihm verlangen. Solange seine Koalitionspartner über Taurus nicht seine Regierung platzen lassen, bleibt für ihn alle Kritik im Rahmen. Fasst er hier diesen Punkt zusammen. Und aus diesem Grund, ja, es ist eine positive Entwicklung für Scholz und für seine Partei, die SPD, die ja eigentlich am Boden in den Umfragen ist. Und das hat sich diese Woche also doch auch etwas hier rauskristallisiert. Deswegen diese Kontroverse, diese Debatte eben auch um Scholz als Friedenskanzler. Also die Opposition wirft ihm vor, dass da vielleicht eben doch was anderes dahinter steckt. Und ja, es gibt dafür offenbar auch gute Gründe, das anzunehmen.
Ja, es ist interessant, auch wenn man ein bisschen in der Geschichte zurückschaut. Schröder, also eine der beliebtesten Entscheidungen des SPD-Kanzlers Schröder, war ja damals auch sein Nein zum Irakkrieg. Und möglicherweise sieht Scholz sich selbst in seinem Selbstbild ja vielleicht auch so ein bisschen in der Kontinuität hier von Schröder in diesem Zusammenhang eben so ein bisschen als Friedenskanzler, der hier die Verantwortung trägt. Auf der anderen Seite finde ich jetzt ganz persönlich, also ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, ich kann nicht so wirklich beurteilen, ob diese Entscheidung gerechtfertigt ist oder nicht, weil ich nicht genau weiß, ob die Geheimdienstinformationen zutreffen, auf die Scholz sich in seiner Begründung mehr oder weniger bezieht. Allerdings muss man ja auch sagen, dass wahrscheinlich von beiden Seiten Parteipolitik eine Rolle spielt, ne? Also auch von der Opposition. Ich meine, Merz versucht natürlich auch, wahrscheinlich auch nicht nur aus Überzeugung jetzt für die Taurus zu stimmen, sondern eben auch, um Scholz in irgendeiner Form als Zauderer darzustellen, der die Ukraine oder in dem Fall auch vielleicht Europa im Stich lässt.
Absolut, das hat Scholz auch dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen ganz persönlich diese Woche vorgeworfen in dieser Befragung des Bundeskanzlers, die ja dreimal im Jahr stattfindet, jetzt also erstmals Scholz im Bundestag persönlich befragt worden ist durch die Abgeordneten. Da ist ja Scholz ganz persönlich geworden und hat Norbert Röttgen ebenfalls ein Täuschungsmanöver vorgeworfen. Er hat ihm gesagt, mit Halbwahrheiten wird öffentliche Kommunikation betrieben. Und Röttgen selbst erwidert, sie spielen nicht mit klaren Karten und sie zielen darauf ab, die Öffentlichkeit in dieser Frage zu täuschen, in einer Frage der europäischen und nationalen Sicherheit, ne, weil eben Scholz wiederum dann aber auch gesagt hat, ja, dass eben Röttgen hier nach außen hin offenbar eine andere Kommunikation hat als nach innen hin, weil er selber, sagte Scholz, doch alles wisse und eine öffentliche Kommunikation betreibe, die darauf baue, dass sein, also dein Wissen, lieber Norbert, kein öffentliches Wissen ist. Also das heißt, es geht irgendwie in dieser Debatte mittlerweile um so Informationen, die niemand mehr richtig einschätzen kann, die öffentlich nicht debattiert werden sind, die öffentlich nicht bekannt sind und eben auch offenbar nicht mal im Bundestag debattiert werden können. Insofern, ja, ist dieses Thema, was die Faktenlage angeht, extrem schwer einzuschätzen.
So, wollen wir uns noch mal ein bisschen mit dem Diskurs beschäftigen. Du meintest ja ganz so schablonenartig, links versus rechts, ist es diesmal nicht. Ich erinnere mich auch noch vor einiger Zeit, auch schon zu Beginn des Ukraine-Kriegs, als es dann um Waffenlieferungen ging, dass zum Beispiel jetzt die Axel Springer-Medien, also so, die schon immer sehr eine bürgerlich-konservative Position einnehmen, sehr gerne eigentlich den Kanzler bei Waffenlieferungen an die Ukraine als Zauderer dargestellt haben und sich auch über ihn aufgeregt haben. Und du meintest ja, dieses Mal war es jetzt aber ein bisschen anders, jetzt auch gerade diese Woche. Also scheint sich auch da, vielleicht auch wegen der Umfragewerte in der Bevölkerung, so ein bisschen auch da die Stimmung zu drehen.
Auf jeden Fall. Ich habe mir hier Medien angeschaut, vom Handelsblatt bis zur Welt, Radio 1, Deutschlandfunk, den Spiegel und NTV, also führende, etablierte, große Nachrichtenmedien. Und die lassen sich jetzt auch nicht alle ganz einfach einordnen auf links bis rechts. Und von diesen verschiedenen Medien habe ich mal hier zusammengefasst, was die Einordnungen sind. Und auf der Pro-Seite, also die, die gut finden, was Scholz gerade macht, gibt es Wörter wie, dass Scholz als clever dargestellt wird und glaubhaft, zum Beispiel im Handelsblatt. Denn da findet Thomas Siegmund, dass es eigentlich nicht die schlechteste Idee ist, sich das Image eines Friedenskanzlers zuzulegen in diesen Zeiten. Oder in der Welt meldet sich Chuck Schuster zu Wort und hält die Lieferin von Waffen für verantwortungsvoll. Auch wenn Olaf Scholz über die rhetorische Kraft eines erloschenen Vulkans verfüge, findet er es dennoch verantwortungsvoll. Und bei Radio 1 wird die Zögerlichkeit des Kanzlers in vielen Fragen als angenehm bezeichnet. Denn wann der Krieg weiter eskalieren könne, sei eben nur schwer abzusehen und einen Fehler könne sich Scholz angesichts der Tragweite seiner Entscheidung nicht leisten. Deswegen bezeichnet also hier Iris Seiram, Korrespondentin für den RBB, die Politik des Kanzlers als besonnen, obwohl sie den Kanzler auch nicht als Friedensengel bezeichnen würde. So, und auf der Kontraseite haben wir Perspektiven vom Deutschlandfunk, dem Spiegel und NTV mit dabei, die ganz andere Begrifflichkeiten finden, nämlich dem Kanzler vorwerfen, Scheindebatten zu führen, anstatt klar zu kommunizieren, die dem Kanzler eine Verweigerungshaltung im Fall Taurus vorwerfen und unterstellen, dass er die Taurus-Entscheidung mit falschen Tatsachen begründet und Ausreden erfindet. Er werde dementsprechend einem Friedenskanzler überhaupt nicht gerecht. Und im Spiegel verwendet Ralf Neukirch noch ganz andere Wortwahl, wie das an seiner Kompetenz gezweifelt wird. Und bei NTV wird gar von Überheblichkeit und Arroganz in Sachen Ukraine gesprochen, die der Kanzler aufweist. Denn der Kanzler Scholz habe seine Unentschlossenheit in der Taurus-Frage bis zuletzt als Besonnenheit kaschiert, wird ihm vorgeworfen. Und die Gründe, die Scholz anführt, seien Experten zufolge nicht nur falsch, auch empfinde Großbritannien die deutsche Haltung als Affront, sagt der Redakteur hier. Denn der Kanzler habe eine essentielle Sache noch nicht verstanden. Wenn Putin einen großen Krieg will, dann wird er ihn auch anzetteln. Und ja, dass der Kanzler das nicht erkenne, lasse ihn eben nicht als einen glaubhaften Friedenspolitiker erscheinen. Heißt also, wenn man sich die verschiedensten Medienperspektiven zu diesem Thema ansieht, dann kommt man einfach zu dem Schluss, es gibt so unterschiedliche Urteile, selbst in der Presse, bei unterschiedlichsten etablierten Medien, es ist schwer, hier eine eindeutige Konklusion bei diesem Thema zu ziehen.
Es ist ja aber auch so eine Debatte, bei der wir eben, wie eingangs schon gesagt, die Fakten nicht wirklich kennen. Und ich frage mich auch tatsächlich, ob viele von den Leitartiklern und Artiklerinnen, die hier schreiben, überhaupt die Fakten kennen. Also warum sollten die jetzt sozusagen Zugriff auf geheime Informationen haben? Also gut, sie können natürlich sagen, was jetzt zum Beispiel von der Seite Großbritanniens gesagt wird und sowas, ne? Wie jetzt gerade in der Kritik, die du erwähnt hast, aber viel mehr weiß man halt auch nicht. Und ich finde, es gibt manche dieser Debatten, ist nicht immer so, aber manchmal so, wenn man einfach so wenn man die Faktenbasis nicht mehr wirklich hat und da nicht wirklich weiß, dann ist es auch so ein bisschen die Frage, ob es jetzt wirklich einen Mehrwert hat, all diese Meinungen überhaupt zu lesen, all diese Perspektiven zu lesen. Deswegen würde mich so mal abschließend interessieren, wenn man das jetzt alles gelesen hat, so wie du, so wie wir diese Woche bei Buzzard, was würdest denn du sagen jetzt an Hörerinnen und Hörer? Was kann man denn jetzt da wirklich mitnehmen, was kann man rausnehmen und kann man daraus etwas lernen, um den Konflikt vielleicht in irgendeiner Form besser zu verstehen oder konstruktiv zu lösen?
Für mich sieht es mittlerweile so aus, dass einfach die Argumente ausgetauscht sind. Sie sind allen bekannt und einige Informationen und Fakten sind eben nicht allen bekannt. Und offenbar können nicht mal Olaf Scholz oder Norbert Röttgen über diese Tatsachen reden, wissen aber irgendwas, was die Öffentlichkeit nicht weiß und fangen jetzt an, aus parteitaktischen Gründen öffentlich sich gegenseitig zu diffamieren, obwohl Scholz Röttgen Norbert, lieber Norbert sagt und ihm sagt, du weißt doch eigentlich das Gleiche wie ich. Das zeigt für mich ein Stück weit auch hier die komplette Abstrusität dieser Debatte, die Absurdität auch hier und weshalb ich glaube und auch andere Meinungskolumnisten diese Woche geschrieben haben, dass es möglicherweise einfach an der Zeit ist, hier diese Entscheidung, die zweite Entscheidung, muss man ja sagen, des Bundestages auch zu akzeptieren, auch die Entscheidung des Kanzlers akzeptieren. Wir leben in einer Demokratie und es ist ein demokratischer Entscheid getroffen worden. Und vielleicht möchte ich enden mit zwei Perspektiven hier abschließend. Einmal von Markus Feldenkirchen, den kennt man ja, ist ja ein sehr bekannter Kolumnist im Spiegel. Und der sagt das Gleiche, der sagt, ja, er sieht auch auf beiden Seiten gute Argumente und sagt halt, die Krux ist nur leider, dass niemand wirklich sagen kann, was der bessere Weg ist. Und deswegen findet er, dass eben beide Seiten einfach rhetorisch jetzt mal etwas abrüsten sollten. Und ähnlich argumentiert auch Frank Specht, der ist noch ein bisschen desillusionierter, denn ihn erinnert hier im Handelsblatt die Taurus-Debatte an ein Schreckgespenst, das immer wieder kommt. Und in diesem Zusammenhang appelliert der Redakteur jetzt sehr eindringlich, diese Debatte nun endlich einmal zu beenden. Und ganz spannend, zwei Gründe nennt er dafür und es ist echt interessant, was er da sagt. Er sagt, zum einen zahlt nämlich dieser ewige Streit ihm zufolge nur auf das Narrativ des russischen Präsidenten ein. Also dass es ein leichtes sei, einen Keil zwischen die Ukraine-UnterstützerInnen und die drei Parteien der Ampelkoalition zu treiben. Und zweitens ist die Annahme, Taurus alleine würde dem Krieg die entscheidende Wendung zugunsten der Ukraine geben, ihm zufolge auch ein Irrglaube. Und ja, aus diesem Grund drohe am Ende nur einer zu triumphieren, wenn die Debatte so noch lange weitergeführt wird in Deutschland, nämlich Wladimir Putin. Und das teile ich an dieser Stelle und hoffe, dass wir vielleicht nächste Woche an dieser Stelle im Podcast nicht erneut über die Taurus-Waffenlieferungsdiskussion sprechen müssen.
Wir werden sehen, Felix. Genau, und wir machen weiter mit dem nächsten Konfliktthema. Wir machen weiter mit dem zweiten großen Konfliktthema diese Woche und zwar geht es um die großen Verfahren gegen die AfD beim Oberverwaltungsgericht Münster. Da wird seit dieser Woche unter anderem über die Frage verhandelt, ob der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall führen darf oder eben nicht. Es ist bisher unklar, wann genau das Urteil kommen wird. Es sollte eigentlich schon diese Woche kommen. Der Prozess hat sich jetzt aber verzögert und ist bisher noch kein Datum genannt worden. Die meisten haben die Meldung mit Sicherheit mitbekommen. Und es ist deshalb eine spannende Kontroverse, weil natürlich dieses Jahr ein Schicksalswahljahr ist, weil die AfD seit geraumer Zeit sehr, sehr gut in Umfragen dasteht. Das hat sich jetzt ein bisschen abgeschwächt in den vergangenen Monaten, aber natürlich nach wie vor auch gerade in den ostdeutschen Bundesländern sehr, sehr stark ist, möglicherweise dort sogar eine Regierung stellen könnte. Und jetzt natürlich die Frage ist, mit diesem großen Prozess, der jetzt gerade gegen die AfD im Gange ist, Ja, wird das dann dazu führen, also wenn jetzt das Oberverwaltungsgericht sagt, das ist ein rechtsextremer Verdachtsfall, wird das jetzt wirklich dazu führen, dass die AfD dann in den ostdeutschen Bundesländern weniger Stimmen erhält, dass es die AfD schwächt oder stärkt es die AfD vielleicht sogar, weil es nämlich dieses Opfernarrativ verstärkt, was die AfD ja ganz bewusst nutzt, dass sie sagt, wir werden von den anderen ausgegrenzt, wir sind eine demokratische Partei wie jeder andere und man darf in Deutschland nicht mal mehr diese Meinung äußern, man darf nicht mehr rechts sein.
Tja, und überschattet wird die Verhandlung derweil von den Diskussionen um die Medienrecherchen des Bayerischen Rundfunks, die jetzt pünktlich zum Auftakt der Gerichtsverhandlung publik gemacht wurden. Denn demnach sollen die AfD-Bundestagsfraktion und AfD-Abgeordnete mehr als 100 Personen aus Organisationen beschäftigen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft werden.
Ja, genau, das ist im Prinzip so, könnte man sagen, eine der wichtigsten Medienperspektiven diese Woche tatsächlich. Und ich möchte mal ganz kurz ein paar Beispiele herausgreifen, warum das Ganze auch so brisant ist. Also es ist tatsächlich so, man hat rausgefunden, einige der Personen, die von der AfD-Fraktion beschäftigt werden, haben eben Führungspositionen inne bei Organisationen, die als rechtsextrem gelten. Also da sind zum Beispiel auch Personen dabei, die im Zusammenhang mit den Reichsbürgern agieren. Da sind rechtsextreme Prepper Gruppen mit involviert, zum Beispiel die Prepper-Gruppe Endkampf, ja, also wirklich Neonazi-Gruppen, und das sind Personen, die scheinbar Nähe zu diesen Organisationen haben, dort zum Teil sogar eine wichtige Funktion erfüllen, werden von Steuergeldern bezahlt und das ist ja auch das Brisante, können eben im Bundestag ein- und ausgehen, haben Zugriff auf sehr viele Dokumente, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die wirklich die Bestrebung haben, unsere Demokratie abzuschaffen, ist es natürlich schon brisant, dass sie quasi ins Herz der Demokratie dürfen und sogar von Steuergeldern dafür bezahlt werden. Insgesamt 30 Millionen Euro aus Steuergeldern fließen in die Mitarbeitenden der AfD. Und es kam zum Beispiel unter anderem auch dabei raus, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es einige Personen gab, die der AfD zu extrem waren oder deshalb aus der Partei ausgeschlossen wurden, die jetzt aber trotzdem weiter von der AfD bezahlt werden. Also man hat zum Beispiel entdeckt, dass es ein Türschild mit dem Namen Frank Pasemann im Otto-Wels-Haus des Bundestages in der Straße unter den Linden gibt. Und Pasemann war in der vorigen Legislaturperiode selbst Bundestagsabgeordneter der AfD, wurde dann aber im Jahr 2020 wegen Antisemitismus aus der Partei ausgeschlossen und jetzt ist er scheinbar immer noch dort und wird weiterhin bezahlt. Also all das zeigt höchst problematisch, wer da zum Teil mit bezahlt wird.
Ja, und allerdings muss man sagen, die AfD hat natürlich all die Anschuldigungen zurückgewiesen und die äußern sich aktuell auch nicht. Die sagen, aus Gründen des Datenschutzes und der Wahrung der Persönlichkeitsrechte werde man sich nicht äußern. Außerdem stellten jetzt einige die Unabhängigkeit des Verfassungsschutzes in Frage. Aus deren Sicht ist es so, dass es eben nicht als Zufall gewertet werden kann, dass jetzt quasi punktgleich mit Prozessbeginn diese BR-Recherche auch herauskam. Und die AfD wittert jetzt gar eine Medienkampagne gegen sich. Dario, du hast dich diese Woche mit diesem Thema deutlich intensiver beschäftigt als wahrscheinlich viele andere in Deutschland. Und insofern wäre es sehr interessant, wenn du uns nochmal einen Einblick geben kannst. Also was ist jetzt dran an dieser aktuellen Kontroverse?
Also wenn man sich das demokratische Medienspektrum anschaut, das heißt also, Medien, die zum Beispiel jetzt nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden und die auch jetzt nicht eine ganz klare AfD-Nähe haben, wie zum Beispiel die Junge Freiheit oder die Sezession, also die anderen Medien, wenn man sich die anschaut, die Leitmedien, da gibt es eigentlich keine Stimmen, die wir haben finden können, die jetzt die AfD verteidigen oder die sich jetzt klar für die AfD positionieren in diesem Prozess. Es wird allerdings schon darüber debattiert, ob das Urteil vom Oberverwaltungsgericht Münster, was jetzt hier erwartet wird, wirklich dazu führen wird, dass die AfD geschwächt wird. Also ob es wirklich sinnvoll ist, mit Blick auf die Wahlen in Ostdeutschland, die AfD jetzt hier weiterhin zu beobachten. Das wird so zumindest ein Stück weit in Frage gestellt. Unter anderem wird eben auch kritisiert, wie der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang sich hier verhält. Da kann ich gleich nochmal näher drauf eingehen. Es wird auch zum Beispiel gesagt, dass die SPD-Innenministerin Nancy Faeser sich zu klar positioniert. Also sie hat ja zum Beispiel auch von deutschen Unternehmen gefordert, Haltung zu zeigen gegen die AfD. Und auch das wird halt irgendwie als politisch motivierter Kampf gegen die AfD gesehen, der ihr als Innenministerin vielleicht auch gar nicht zusteht, solange die AfD eine rechtmäßige Partei ist. Ne? Das ist so ein bisschen die Debatte. Also wird es die AfD schwächen? Ja oder nein, kann man sagen.
Ja, und was ist so die einhellige Medienmeinung dazu? Ist die Landschaft gespalten oder sind sich die Leute eher einig, wenn es dieses Urteil gibt? Man müsste ja meinen, Partei wird als offen rechtsextrem eingestuft, sei es der Fall, gehen wir davon mal aus, dass das die AfD ja im Grunde in ihren Grundfesten erschüttern müsste.
Ja, absolut. Also man kann sagen, die meisten Medien, wie gesagt, selbst auch im konservativen Spektrum, sind der Meinung, dass der Staat sich das Gebaren der AfD nicht gefallen lassen muss im Prinzip. Also das ist zum Beispiel jetzt der Titel oder das ist jetzt zum Beispiel das Kernargument eines Artikels von der Welt, von dem Journalist Alan Posener, der durchaus auch sehr konservative Positionen annimmt und zum Beispiel bei Migrationspolitik durchaus zum Teil auch sehr harte Positionen annimmt, die gar nicht so weit von der AfD, was Migration angeht, weg sind zum Teil. Aber zum Beispiel auch der meint eben, also gerade auch jetzt mit Blick auf die Recherchen des BR, über die wir gerade vorhin gesprochen haben, meinte eben, ne, also die AfD will eine andere Republik, vermutet er, und unter Verbiegung der Verfassung, wie es bei der Peace-Partei in Polen eben geschehen ist. Also, und das muss der Staat sich nicht gefallen lassen. Deswegen glaubt er, dass es schon sehr, sehr gut ist, wenn eben jetzt der Verfassungsschutz weiterhin die Möglichkeit hat, diese Partei zu beobachten, die Partei zu durchleuchten und diese, wie er sagt, unpatriotischen und demokratiefeindlichen Netzwerke sich genauer anzuschauen. Denn er meint sozusagen, die AfD ist nur eine Frontorganisation. Das habe jetzt auch nochmal die Recherche des BR gezeigt. Und im Hintergrund sind im Prinzip kleine rechtsextreme Gruppierungen und ist auch eine Nähe zu Neonazi-Gruppen durchaus da. Die werden bezahlt von der AfD. Deshalb muss der Verfassungsschutz dieses Befugnis haben.
Befugnis haben, ja, das verstehe ich. Aber schwächt es denn jetzt auch die AfD effektiv? Das scheint für mich nicht beantwortet worden zu sein hier von dieser Perspektive.
Absolut, ja, da ist da geht auch diese Seite in der Debatte nicht so wirklich drauf ein. Also wir haben da auch noch einen anderen Beitrag in der Augsburger Allgemeinen Zeitung dabei gehabt. Auch der spricht sich einfach nur dafür aus, dass wegen dieser rechtsextremen Nähe es einfach gerechtfertigt ist, sie zu beobachten. Das ist eigentlich ganz spannend, wie du sagst. Und auf der Gegenseite wiederum bestreitet man das natürlich nicht. Ich meine, das kann man ja auch erstmal nicht bestreiten, weil es geht ja erstmal darum, dass die Faktenlage zu klären ist. Das ist ja noch nicht geklärt, ne? Ob das tatsächlich sozusagen gerechtfertigt ist, muss das Gericht entscheiden. Aber auf der Gegenseite wird halt argumentiert, ja, das mag ja gerechtfertigt sein, die als rechtsextrem einzustufen, aber es sei eben durchaus so, dass der Verfassungsschutz selbst zum Teil des Problems geworden sei. Und das interessanterweise ist eine Perspektive auch zum Beispiel gewesen im Berliner Tagesspiegel, der jetzt nicht per se AfD-nah ist oder irgendwie sehr konservativ. Dort argumentiert Joost Müller-Neuhoff, dass eben der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, aus seiner Sicht viel zu politisch agiert. Also er hat schon im Vorhinein davon gesprochen, man müsse gegen die AfD mobilisieren, man müsse sie wachrütteln. Er hat auf einem Parteitag dazu aufgerufen, die Umfragewerte für die Partei zu senken. Ne? Und da muss man sich natürlich schon fragen, als Verfassungsschutzpräsident, ist er hier ein politischer Aktivist oder agiert er hier als Vertreter eines politisch neutralen Organs? Und Joost Müller-Neuhof meint eben, das klingt nach Aktivismus, der nicht zum Amt gehört. Es fehlt eigentlich nur, dass er jetzt bei den Demos gegen die AfD auch noch mitläuft. Und damit meint er, liefert er eigentlich der AfD den Stoff für ihre Erzählung, dass sie sich als Opfer darstellen, dass sie sich in die Ecke gedrängt fühlen. Das ist ja genau das, was sie die ganze Zeit bedienen, dieses Narrativ, und was auch dazu führt, dass gerade in Ostdeutschland sie eben mehr Wählerinnen und Wähler überzeugen. Und deswegen meint er, also das Urteil wird nur dazu führen, dass die AfD womöglich stärker wird und vor allem eben habe der Verfassungsschutz Fehler gemacht. Und also eine klare Kritik am Verfassungsschutz hier.
Ja, klar, ist ein Riesenproblem, wenn hier die Legitimation des Organs in Frage gestellt wird, das dafür da ist, die Verfassung zu schützen. Und wenn möglicherweise hier etwas dran ist, dass der Verfassungsschutzpräsident selbst doch auch politisch, aktivistisch auftritt, dass er damit seine eigene Institution gefährdet, ist natürlich wirklich ein großes Problem. Dann bringt auch ein Urteil nichts, das möglicherweise wirklich auf der Faktenlage gründlich recherchiert zustande kommt und dann möglicherweise wirklich zu dem Schluss käme, dass eine solche Partei, die AfD, rechtsextrem wäre. Ja, dann bringt so ein Urteil letzten Endes auch nichts und könnte sogar eine solche Partei stärken.
Ja, und genau diese Position wird auch nochmal bestätigt von einem Rechtsextremismusforscher. Da hatten wir auch nochmal eine Perspektive dabei, das fand ich auch ganz spannend, weil er sich das nochmal differenzierter angeschaut hat. Und zwar ist der Axel Saalheiser und der ist Soziologe und arbeitet am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, also ein Politikwissenschaftler, der gezielt eben sich mit der AfD viel beschäftigt hat, auch mit Rechtsextremismus als Phänomen. Und er meint eben, dass es wohl einen Unterschied geben könnte zwischen Ost- und Westdeutschland. Das fand ich auch ganz spannend. Also, dass man das auch jetzt schon so ein Stück weit gesehen hat, dass eben in Westdeutschland, weil dort sehr viel mehr migrantische Milieus sind und sehr viele Menschen, die auch vielleicht im rechtskonservativen Lager sind, eben doch eine starke Nähe haben zu Menschen mit Migrationshintergrund, durchaus, wenn so eine Einstufung als rechtsextreme Partei abgeschreckt würden. Und er meint, das könnte schon dazu führen, dass sie dort weniger Stimmen bekommen. Also wenn man jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl 2025, könnte das, meinte er, schon einen Effekt haben, könnte die Partei schwächen. Allerdings, mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten dieses Jahr, was jetzt ja gerade das Entscheidende ist, glaubt er, das wird kaum einen Effekt haben. Denn dort ist es eben so, dass in vielen Milieus man nicht Menschen mit Migrationshintergrund im eigenen Bekanntenkreis hat. Deshalb, da die Angst nicht so groß ist, also jetzt gerade auch nach diesem Potsdamer Treffen. Zudem sagt er, aus Repräsentativbefragungen wissen wir, dass fast alle Wählerinnen und Wähler der AfD die Partei als eine demokratische Partei wie jede andere bewerten, dass sie einfach diese Einstellung haben. Und er glaubt halt nicht, dass jetzt die Einstufung des Gerichts das sofort verändern wird, vor allem in Ostdeutschland, ne, wo man eben vielleicht nicht so diesen persönlichen Bezug zur Partei hat. Er meint allerdings, mit Blick auf das Urteil, ich meine, das werden wir abwarten müssen, da meint er schon, dass es relativ wahrscheinlich ist aus seiner Sicht, dass das Gericht im Prinzip dem Verfassungsschutz Recht geben wird. Einfach weil da sehr, sehr viele Belege auch allein schon öffentlich zugänglich sind, ne, aus Bundestagsreden, aus Social Media, die darauf hindeuten, dass diese Definition als rechtsextrem, die zuvor schon vorgelegt wurde, damit bestätigt wird.
Will also heißen, um jetzt die Debatte nochmal zusammenzufassen und das Ergebnis hier dieser Medienschau diese Woche, also dass die Sorge groß sein muss, dass selbst wenn es zu einem Urteil kommt, also dass die AfD in Gänze als rechtsextrem bewertet wird, dass dann das trotzdem nicht den Effekt hat, dass die AfD viele Wähler verlieren wird, zumindest nicht so viele in Ostdeutschland wie in Westdeutschland. Und wenn dann zusätzlich hinzukommt, so die Analyse einiger Medienstimmen, dass der Verfassungsschutzpräsident sich eher politisch motiviert und aktivistisch von seiner Kommunikationsweise her äußert, dass dann eben zusätzlich dieses Urteil und die Einstufung als rechtsextrem angezweifelt wird, ja, und die Legitimität der gesamten Organisation des Verfassungsschutzes weiter bröckelt. Das also, könnte man sagen, ist so das Fazit dieser Mediendebatte.
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen das, was man konstruktiv auch vielleicht mitnehmen kann. Ne? Also diese Vorverurteilung und diese politischen Vokabeln könnten eine Gefahr sein, könnten eben, wie du auch gesagt hast, so den Verfassungsschutz als so ein wichtiges Organ eigentlich bei einem großen Teil der Bevölkerung, nämlich bei Menschen, die der AfD nahestehen, delegitimieren. Und das wäre eigentlich ein Schaden für die Demokratie. Also da glaube ich, sollte man in Zukunft sehr, sehr vorsichtig sein. Das kann man vielleicht mitnehmen. Und vielleicht kann man auch ein Stück weit mitnehmen, wenn man sich jetzt diese Analyse von diesem Extremismusforscher nochmal anschaut, dass es helfen könnte, sich eben mit der AfD nochmal, also mit den Gründen für die Einstufung als rechtsextreme Partei inhaltlich auseinanderzusetzen. Also dass Medien nicht nur sagen sollten, okay, ja, das Gericht hat jetzt festgestellt, es ist gerechtfertigt, AfD gleich rechtsextrem, sondern warum ist das eigentlich so, ne? Dass man über diese Sachgründe mehr spricht. Weil vielleicht ist das überzeugender als jetzt das Label selbst und vielleicht verfangen diese Argumente nochmal ein Stück weit mehr als nur zu sagen, die sind jetzt in dieser Schublade drin. Ja, aber das ist natürlich jetzt auch nur meine persönliche Meinung, also das gibt jetzt keinen empirischen Beleg dafür, aber das vielleicht soweit unser Fazit.
Hintergrund der Woche.
Wir machen weiter mit den spannendsten Perspektiven der Woche und der Hintergrund der Woche kommt vom Deutschlandfunk. Und darin erklärt das Redaktionsteam, wie die Europäische Union in Zukunft mit künstlicher Intelligenz umgehen möchte.
Hintergrund der Woche.
EU-Parlament nämlich das weltweit erste Gesetz dazu beschlossen, den sogenannten AI Act, der den Einsatz von künstlicher Intelligenz fortan europaweit einheitlich regeln soll.
Ja, Brüssel nennt dieses Gesetz historisch, aber Wirtschaftsverbände, die befürchten Wettbewerbsnachteile. Tja, und die Perspektive im Deutschlandfunk diese Woche, die ist deshalb total spannend, finde ich, weil die einmal ganz genau zusammenfasst, wie denn jetzt also eigentlich in Zukunft künstliche Intelligenz geregelt werden soll in der EU. Ist ja das Zukunfts- und Trendthema überhaupt.
Sind auch diese Perspektiven, die deshalb hilfreich sind, finde ich, weil man ganz oft eben in Medien so Stimmen und Meinungen über Sachen mitbekommt, ne? Aber so die Grundlage, so was sind eigentlich die Gesetze, welche Gesetze werden eigentlich beschlossen, es fällt mir immer wieder auf, wenn am Bundestagswahl ist zum Beispiel, dass man das gar nicht mehr so richtig im Hintergrund weiß, was wurde jetzt eigentlich tatsächlich beschlossen, was ist de facto für Politik gemacht worden. Ja, diese Woche ist historische Politik gemacht worden und ist eigentlich ganz gut für jeden, der das eben nochmal sich kurz im Detail anschauen möchte. Und wir fassen es hier nochmal zusammen.
Genau, dabei hat das Europäische Parlament darauf Wert gelegt, dass in Zukunft ein differenziertes Verfahren natürlich erarbeitet wird und auch festgelegt wird. Und zwar sollen KI-Systeme in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden. Ist klar, also je größer die potenziellen Gefahren einer KI sind, desto höher sollen auch die rechtlichen Anforderungen sein. Also, wenn systemische Risiken befürchtet werden von der KI, dass also das demokratische System insgesamt gefährdet ist, dass möglicherweise Menschenrechte verletzt werden können, dann gelten schärfere Vorgaben. So kann man sich das mal über den Daumen gepeilt erstmal merken. Dabei, um ein paar Beispiele zu geben, gelten zum Beispiel Spamfilter in Zukunft als harmlos. Während KIs in der Medizin und im Bewerbungsprozess schon mal stärker reglementiert werden sollen. Und zu den sogenannten Hochrisiko-KIs gehören unter anderem Systeme, die Wahlen beeinflussen können. Das kann man sich gut vorstellen, weil da natürlich der Kern, der elementare Bestandteil der Demokratie potenziell gefährdet sein könnte. Und was soll in Zukunft ganz verboten sein? Das werden in Zukunft KI-Systeme sein, die Menschen nach ihren politischen und religiösen Ansichten, ihrer sexuellen Orientierung oder auch der Hautfarbe kategorisieren. Unternehmen dürfen dann solch eine KI zum Beispiel überhaupt nicht mehr einsetzen. Und was zum Beispiel verboten ist, ist auch, wenn Unternehmen als Beispiel mal die Gefühle ihrer Beschäftigten erfassen wollen. Sowas wäre auch komplett verboten. Außerdem wird eine KI-Technologie dann komplett verboten werden, wenn Menschen gegen ihren Willen beeinflusst werden. Also so kann man sich das ganz gut merken. Dieses KI-Gesetz also gibt unterschiedliche Risikogruppen vor und abhängig davon, wie groß das Risiko ist, gelten unterschiedliche Standards. Und ja, damit müssen wir alle uns jetzt beschäftigen, die in der Wirtschaft arbeiten, denn es kann sehr, sehr hohe Strafen geben, bis zu 7% des Jahresumsatzes und 30 Millionen Euro Schadenersatz können eingeklagt werden, wenn Unternehmen sich nicht an die Regeln halten.
Ja, ist spannend, weil hier jetzt zum ersten Mal tatsächlich versucht wird, die Risiken, die Gefahren, die künstliche Intelligenz birgt, zu zähmen. Wobei man natürlich noch nicht mal ganz genau weiß, wie groß diese Gefahren tatsächlich sind, wie groß auch so ein Eigenleben sein kann von einer KI. Das ist ja alles noch gar nicht klar. Es bleibt also abzuwarten, ob das mit diesem Gesetz gelingen kann. Schon jetzt ist das Regelwerk ja relativ kompliziert und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie will man das Ganze kontrollieren? Wer wird KI in verschiedene Systeme einteilen auf Basis von welchen Beobachtungen? Wer entscheidet darüber, welche Geldstrafen tatsächlich am Ende gefällt werden? All das ist noch nicht abschließend geklärt und ist natürlich auch nicht klar, jetzt gerade im Blick auf andere Kontinente, wird das ein Wettbewerbsnachteil sein für Großunternehmen? Asien, China, die haben sowas ja natürlich bisher noch nicht und können vielleicht dann innovativer sein oder vielleicht auch ein Vorteil, weil die EU dann einen rechtssicheren Rahmen bietet, innerhalb derer vielleicht auch manche Unternehmen besonders gerne arbeiten. Also das wird sich in den nächsten Jahren zeigen.
Blick ins Ausland.
In der Kategorie Blick ins Ausland schauen wir heute nach Russland. Und zwar schauen wir uns eine Perspektive von dem Exilmedium Medusa an, vom russischen Journalisten Andrei Perzev. Aufhänger ist natürlich die Wahlen in Russland. Die haben heute am Freitag begonnen, die Präsidentschaftswahlen. Dabei will sich Staatschef Putin eine fünfte Amtszeit über weitere 6 Jahre sichern.
Wirkliche Gegenkandidaten wurden nicht zugelassen, ebenso keine ausländischen Wahlbeobachter. Im Westen gilt der Umgang daher weitestgehend als Scheinwahl. Die Abstimmung, die läuft noch bis Sonntag, da es in Russland insgesamt 11 Zeitzonen gibt und wahlberechtigt sind rund 114 Millionen Menschen.
Und die Perspektive der Woche ist deshalb so spannend aus meiner Sicht, weil hier ein russischer Journalist im Exil in Lettland geschafft hat, über Kontakte die interne Sicht des Kremls auf diese Wahl zu bekommen. Also zu sehen, wie die Wahlstrategen rund um Putin jetzt gerade eben auf diesen Wahlkampf schauen und auch auf die Wahlergebnisse, die jetzt aber zu erwarten sind. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund, also was das für ein Medium, was hier spricht. Das ist einmal Medusa, das ist eine Online-Zeitung aus Lettland, die in Riga sitzt. Die war zuvor in Russland und die haben sich dann entschieden, Russland zu verlassen, weil sie Angst hatten vor Repressionen während des Ukraine-Kriegs. So, und es ist schon heftig eigentlich, wenn man sich das durchliest, wie diese Kreml-Insider, also mit welchem Selbstbewusstsein und welchen Vokabeln die hier auch über die Wahl sprechen. Es ist ein englischer Text, also sie sagen zum Beispiel, sie sind confident, dass sie die KPIs erreichen werden. KPIs im Unternehmenskontext eben so die Zielmetriken. Die Zielmetrik in diesem Fall ist eben, dass Putin auf jeden Fall über 80% bekommt, weil er bei der letzten Wahl 76% bekommen hatte. Und es geht darum, dass er jetzt nochmal mit so einem richtigen Rekordergebnis wirklich seinen letzten Sieg reinholt, bevor dann vielleicht jemand anders an die Macht kann, aus Umkreisen des Regimes. Und was ich auch ganz spannend finde, ist auch, wie sie dann so die Oppositionskandidaten analysieren. Also sie sprechen über den Oppositionskandidaten Davankov, der wahrscheinlich Zweiter werden soll und auch werden wird. Und sie gehen davon aus, der kriegt so 7%. Das sind Zahlen, die finden sie acceptable. Also die sind in Ordnung für sie. Zumal er sozusagen gegenüber dem Krieg keine allzu kritischen Aussagen im Fernsehen getroffen habe. Das wird also ganz genau beobachtet und deshalb sozusagen lässt man ihn da an diesem Punkt gewähren. Was mich auch überrascht hat, weil das kommt im Westen oft vielleicht gar nicht so an, ist, dass anscheinend für den Kreml der Tod von Nawalny eine sehr negative Entwicklung gewesen sei. Weil man eben dann damit rechnen musste, dass es Trauerfeiern gibt und Oppositionskundgebungen und das vielleicht auch die Opposition kurz vor der Wahl nochmal stärken kann. Also aus Sicht dieser Kreml-Insider war das ein schlechtes Ereignis. Aber sie meinen, sie haben es unter Kontrolle und diese Trauerfeiern kann man nicht komplett verhindern, so nach dem Motto. Aber sie werden wohl stattfinden, aber werden nicht so viel verändern. Es gibt auch so eine Oppositionsbewegung, davon wusste ich davor auch noch nicht. Die wollen jetzt am 17. März um 12 Uhr für Oppositionskandidaten stimmen. Also das heißt A Noon Against Putin und rufen eben dazu auf, alle zur gleichen Wahl, eben für zur gleichen Zeit zur Wahl zu gehen, dann für die Opposition zu stimmen. Aber auch da sagt der Kreml, das wird nicht so ausschlaggebend sein vermutlich, weil es eben genug Government Officials gibt und Leute, die von der Regierung bezahlt werden und Beamte und so weiter, deren Stimmen schon als sicher gelten. Das heißt also, alle diese Leute, die von der Regierung bezahlt werden, da weiß man schon, wie sie stimmen werden und dementsprechend geht man davon aus, es wird keinen großen Ausschlag geben. Es ist auch nochmal so eine Fernsehabstimmung geplant, also sozusagen zu einem gewissen Live-Zeitpunkt. Auch die soll nochmal sozusagen die Stimmlage deutlich beeinflussen und deswegen denkt man, dass das sehr gut funktionieren wird. Insgesamt reden die Kreml-Insider hier von einer well-designed Simulation, also einer Simulation einer Wahl, die gut designed sei, wo wenig Fehler zu erwarten sind. Und sie sagen, eine dem Kreml nahestehende Quelle bringt es laut dem Medusa-Korrespondenten auf den Punkt, der sagt, bis jetzt verläuft alles ruhig, vielleicht sogar langweilig. Aber Gott sei Dank sei das so. Wir werden die Zahlen bekommen. Und sowohl diejenigen, die daran beteiligt sind, als auch diejenigen, die nicht daran beteiligt sind, werden eine Belohnung erhalten. Das also die Sicht aus dem Kreml. Und ich meine, wenn man sich das anschaut jetzt aus Deutschland, ich weiß nicht, wie klingt das für dich? Also ich meine, das ist ja schon obskur ein Stück weit, ne?
Auf jeden Fall eine krasse Inside-Perspektive, die so, glaube ich, viele nicht kennen. Und insofern eine spannende Perspektive diese Woche. Ja, nichts Überraschendes dahingehend, dass da drüben in Russland aktuell das gesamte Wahlsystem korrumpiert ist. Aber doch wiederum spannend zu sehen, wie offen hier dann im Kreml kalkuliert wird, wie metrikenorientiert hier gearbeitet wird. Ja, interessanter Einblick.
Lösung.
Kommen wir zur Lösung der Woche und die kommt diese Woche aus einem Interview vom Inforadio mit Frank Böttcher. Das ist ein deutscher Wetter- und Klimaexperte und auch Buchautor. Der beschäftigt sich ganz genau damit, wie wir uns eigentlich an die Klimakrise anpassen können. Denn diese Woche gab es zwei Meldungen, die viele bestimmt mitbekommen haben. Erstens, am Dienstag hat die EU-Kommission Pläne für mehr Klimaresilienz vorgestellt. Dabei geht es darum, wie die Gesellschaft und das Ökosystem sich an die Erderwärmung anpassen können und müssen. Und zweitens gab es am Montag ein neues Papier, darauf hingewiesen worden ist, wie schlimm eigentlich Europa betroffen ist von der Erwärmung. Und zwar, dass sich im Vergleich zu allen anderen Kontinenten auf der Welt in Europa der Klimawandel am schnellsten entwickelt und sich die Landfläche am schnellsten erwärmt.
Ja, was ich spannend fand bei dieser Perspektive war, dass es eben ein paar konkrete Vorschläge, du hast ja gerade auch gesagt, gab, während man eben oft, gerade wenn es um EU-Politik und Klima geht, so diese ganz großen Worte hört, so Trockenheit, Überschwemmungen, aber man weiß nicht so genau, was heißt das jetzt eigentlich konkret für die Städte und was kann man vielleicht konkret machen. Genau.
Ja, und dann nennt er als ein Beispiel Starkregenereignisse. Also Starkregen, Hochwasser geht damit ja häufig einher. Etwas, wovor ganz viele Leute große Sorge haben. Auch wenn wir an die Katastrophe im Ahrtal denken. Dann allerdings betont hier Böttcher, dass das auch als Chance gesehen werden kann. Mag vielleicht ein bisschen zynisch klingen, aber er meint das ganz ernst. Also statt Hochwasser bloß als Überflutungen wahrzunehmen, gehe es doch darum, das Wasser von den Dächern zu bekommen und zu speichern. Das schlägt er vor, denn wenn das Wasser nicht stehen bleibt, sondern eben gespeichert wird, dann hat man plötzlich ganz viel Wasser zur Verfügung, was man dann eben auch einsetzen kann, wenn es zum Beispiel zu Dürren oder großen Hitzewellen kommt. Gleiches Beispiel, ähnliche Grundeinstellung, ist eben auch beim Thema Gebäudebau von ihm vorzufinden. Er sagt, wir müssen nämlich unsere Gebäude auf größere Hitze vorbereiten. Und dazu gehört dann eben auch, dass die Deutschen sich vielleicht von der Farbe Anthrazit trennen müssen, mit denen sie gerne die Häuser anstreichen. Denn weil die Fensterscheiben nach Süden hin sich schneller erwärmen und reißen können, ist es eben nicht angebracht, dass diese Farbe, diese dunkle Farbe genutzt wird. Stattdessen plädiert er dafür, ganz pragmatisch in Zukunft Gebäude in helleren Farben anzustreichen. Ja, insofern sagt er, es gibt große Herausforderungen, die vor uns liegen, die man aber anpacken kann. Da gibt er weitere Beispiele, die über den Umbau von den Städten, den Gemeinden und den Kommunen hinausreichen. Und er glaubt einfach daran als Klimaexperte, dass es möglich ist, sich an den Klimawandel anzupassen und wir die Fähigkeiten dazu auch besitzen. Ja, in seinem Artikel geht er natürlich noch weiter darüber hinaus, gibt weitere Beispiele und blickt insgesamt einfach weniger pessimistisch in die Zukunft als viele andere Zeitgenossen.
Ja, und mit dieser konstruktiven Sicht gehen wir ins Wochenende und wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern wunderschöne Frühlingstage.
Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und danke auch an alle, die bei dem Podcast mitgearbeitet haben. Das waren heute Sebastian Garthof und Maria Zahn.
Diesen Podcast gibt es überall, wo ihr Podcasts hört, auf allen Plattformen und natürlich auch, wie immer, bei uns in der Buzzard-App. Wir hören uns hier wieder nächstes Wochenende mit dem nächsten Wochenrückblick. Bis dahin, alles Gute.